Das ist so diese tiefe westliche Borniertheit zu sagen, wir sind jetzt hier so die Schlauen und die anderen, also we work smart, they work hard. Das ist, finde ich, diese arrogante Einstellung, die passt gar nicht in diese Zeit, weil es gibt doch durchaus bestausgebildete Leute auf der gesamten Welt, die, man glaube es kaum, hart arbeiten und auch smart sind. Und die versuchen, sich einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Das kann man nun mögen oder nicht. Also ich meine, auch Schwerkraft kann man mögen oder nicht, aber sie ist nun mal da.
Markt und Mittelstand, der Podcast. Deutschlands Stimme für Familienunternehmen. Aktuelles und Zukunftsthemen rund um den Motor der deutschen Wirtschaft. Mit Thorsten Giersch.
Mein heutiger Gast ist ein erfolgreicher Unternehmer. Er ist auf deutschen Bühnen relativ präsent, macht auch auf LinkedIn einiges an Umdrehung und zeigt dabei klare Kante. Ich finde, was er zu sagen hat, beschreibt manchmal das Dilemma in Deutschland perfekt und löst es auch ein Stück weit auf, was das Thema Leistungsbereitschaft angeht, Werte, Performanceorientierung, Innovation, Digitalisierung, Einsatz künstlicher Intelligenz und natürlich auch Nachhaltigkeit. Hier ist Goldbeck ein Unternehmen der Stunde, mal ein Baukonzern, aber irgendwie auch Technologieunternehmen. Und Jan Hendrik führt das Unternehmen gemeinsam mit seinem Bruder Jörg Uwe als geschäftsführender Gesellschafter und haben noch viel vor in den nächsten Jahren. Und wir sprechen heute, wie es dazu kam und was Sie sozusagen, naja, was man von Ihnen auch ein Stück weit lernen kann. Hallo Hendrik, ich grüße dich.
Ich grüße dich.
Wir kennen uns von so mancher Veranstaltung, haben uns das Duzen irgendwann angewöhnt und meine erste Frage an dich wäre, bist du ein Typ, der Pünktlichkeit hochschätzt?
Das ist eine interessante Frage. Ich würde sagen, grundsätzlich gibt es da Leute, die dort akribischer drauf achten. Ich erkenne das an als wichtiges Thema, so gerade wenn es um Bauprojekte angeht, dass wir sagen, wir sind einfach dann verlässlich. Bei mir selber, sagen wir mal, gibt es andere Tugenden, die ausgeprägter sind.
Du ahnst schon genau, warum ich es gefragt habe, nämlich ihr habt den Ruf, wahnsinnig pünktlich eure Sachen abzuliefern. Das ist in Deutschland nicht zwingend üblich. BER und Co. lassen grüßen, Elbphilharmonie. Wie schafft ihr das?
Das ist eine sehr komplexe Antwort, die ich da jetzt geben müsste. Aber im Grunde genommen liegt es an dem Verständnis, das Bauen als Produkt zu betrachten, dahinter, wenn man so will, das von einem Lego-System sozusagen konfiguriert wird und ich darauf in der Lage bin, sowohl die Anordnung der Bauteile sehr präzise entsprechend vorzubestimmen und auch natürlich die Prozessschritte idealerweise möglichst parallel zueinander stattfinden zu lassen. Und damit habe ich einfach einen höheren Grad an granularer Prozesskontrolle. Also ich habe einfach meine Sachen transparenter im Griff als vielleicht andere.
Da sagte auch ein Elon Musk in Grünheide, also das Tesla-Werk, das ihr dafür ihn gebaut habt, naja, die gefallen mir, die Goldbecks, ne? Also ich glaube, der war ganz zufrieden mit euch. Gilt ja nicht für alles, was er hier in Deutschland erlebt.
Das war in der Gesamtschau für uns ein sehr positiver Auftrag. Also großen Respekt an die beteiligten Teammitglieder von unserer Seite, weil das war auch ein Höllenritt sozusagen. Also in wirklich kürzester Zeit. Wir hatten allein aus 10 verschiedenen Werken Betonfertigteile, die wir dann quasi zeitgleich anliefern lassen haben. Aber wir sind gut zufrieden gewesen. Es ist alles so ausgegangen, wie wir uns das vorgestellt hatten. Und auch Tesla war mit dem Teil, den wir dort geleistet haben, glaube ich, sehr zufrieden.
Beleidige ich euch eigentlich, wenn ich euch als Baukonzern betitel oder ist es Technologiekonzern?
Ach, das sind, kann man ja auch so ein bisschen damit kokettieren, dass man sagt, man ist Technologiekonzern, hört sich natürlich viel besser an, als zu sagen, wir sind so eine Baubude, ne? Also faktisch versuchen wir natürlich dadurch, dass wir die verschiedensten Bereiche der Wertschöpfungskette bei uns mit drin haben, also alle Disziplinen der Planung. Wir produzieren in 10 Werken Stahlbauelemente, Betonfertigteile, Fassaden, Fenster, Türen etc., haben die eigene Montage bis hin eben in den Betrieb, wo wir Gebäudemanagement, Parkhausbetrieb machen etc. Also das heißt, wir gucken auf die gesamte Wertschöpfungskette und versuchen die natürlich auch digital abzubilden und versuchen auch wirklich in die Materialien hinein zu kriechen, in Anführungszeichen, sodass wir immer wieder versuchen, neue und bessere Herangehensweisen entsprechend bei uns zu implementieren. Und dementsprechend ist es schon so, wir bauen nicht einfach nur das nach, was andere uns sozusagen vorschlagen. Das ist so üblich in der Branche. Wir versuchen das vorausschauend, ganzheitlich über den Lebenszyklus zu betrachten und dafür ist das Thema Innovation für uns essentiell für das Geschäftsmodell.
Das ist ja auch typisch Familienunternehmen, das seid ihr. Du leitest das, naja, den Konzern muss man ja fairerweise von der Größe her schon sagen, mit deinem etwas älteren Bruder Jörg Uwe seit 2007. Von eurem Vater habt ihr das übernommen. Wie war das damals? War das für dich immer klar, dass du das machen möchtest?
Also für mich gab es so ein bisschen mit so 14, 15 habe ich mal so ein Schülerpraktikum bei einer Lokalzeitung gemacht, weil ich das Thema Journalismus ja faszinierend fand oder Schriftstellerei oder Journalismus und bin dort erstmal natürlich mit den recht basalen Anforderungen von Reportings im Kontext von Geflügelzuchtvereinen und dergleichen konfrontiert worden. Und da habe ich irgendwie realisiert, hey, du fängst und zwar völlig zu Recht ganz, ganz unten an und hast keinerlei eben Turbo-Boost, hast keinerlei Möglichkeiten, das irgendwo außer deiner eigenen Leistung schneller zu machen. Das ist für die meisten Menschen Gott gegeben, so müssen sich die meisten einfach durchkämpfen. Aber man muss einfach sagen, wir sind da natürlich privilegiert. Wir haben nämlich zeitgleich ein Unternehmen, was damals lange nicht so groß war, also war ein überschaubarer Mittelständler zu dem Zeitpunkt, aber dennoch ein Elternhaus mit diesem Unternehmen, wo es klar war, hey, wenn du dich nicht gänzlich dämlich im Abitur jetzt anstellst, dann hast du eine Möglichkeit, dich da entsprechend zu verwirklichen. Und das ist eine ganz andere Absprunghöhe gewesen. Und das habe ich dann auch in meinem jugendlichen Hirn so weit reflektieren können, dass ich sage, das ist eine Chance, wo du dankbar sein solltest, dass du sie hast, weil das sind ja wenige Menschen, die so eine Chance hatten. Und deswegen fängst du dann entsprechend da an. Aber als Nachsatz, ich habe meinen Traum des Journalismus nicht gänzlich aufgegeben, weil ich dann jetzt vor einiger Zeit das Medium LinkedIn für mich gefunden habe, wo ich dann hier und da am Wochenende mich mal hinsetze und auch einfach mal was schreiben kann und damit sozusagen meinen Mitteilungsdrang in schriftlicher Form auch in die Welt schicken kann.
Das nächste Level, was ist denn das, was die nahe Zukunft angeht des Unternehmens? Habt ihr da schon Pläne? Außer das Thema Nachhaltigkeit ist ja noch nicht zu Ende, ne? Haben wir eben schon kurz gesagt, das geht ja weiter. Aber gibt es sonst irgendwas? Große Zukäufe geplant, neue Länder?
Wir sind ja Bielefelder und als Bielefelder Weltbeherrschung, nicht? Das kommt jetzt in dem Fall gar nicht in Frage. Nein, wir wollen sinnvoll weiter uns entwickeln und weiterentwickeln heißt qualitativ und quantitativ wachsen. Wieso? Weil wir es können und weil wir, glaube ich, mit unserem Ansatz auch einen sinnvollen Beitrag leisten können zu dem, was Kunden wollen, aber auch was die Gesellschaft will in puncto Nachhaltigkeit. Also das ist die technologische Komponente auf der einen Seite. Wir leben ja in einer tollen Zeit, ja. Also viele Leute, man hört ja auch von den Unternehmern so ein beständiges Mi-Mi-Mi. Und das ist nur bedingt richtig, finde ich. Weil wenn man sagt, wir haben ein bisschen Gegenwind, dann ist jemand, der sich optimal auf einen Marathon vorbereitet hat, der läuft immer noch einen klasse Marathon. Von daher, ja, wir haben etwas Gegenwind. Im Kontext von politischer Struktur, Bürokratie etc. Aber das heißt nicht, dass wir mit einem guten Geschäftsmodell nach wie vor neue Märkte und neue Produkte für uns erschließen können. Also in dieser Dekade ist das Schwerpunktthema bei uns Europa. Wir sind aktuell in 18 Ländern vertreten und können uns hier vorstellen, aber auch noch flächendeckend in Europa weiter Präsenz auszubauen und auch alle Produkte in alle Länder über die nächsten Jahre entsprechend einzuführen. Das ist bisher noch nicht der Fall. Und dann darüber hinaus werfen wir auch irgendwann mal den Blick. Ich sehe, das kann jetzt der geneigte Hörer nicht mitbekommen, hinter dir so eine Weltkarte. Wir müssen jetzt nicht eben die Weltbeherrschung auf die Uhr schreiben, aber es gibt natürlich schon spannende Märkte. Also Nordamerika ist ein riesiger Markt, der sich auch noch sehr dynamisch entwickelt. Südostasien ist eine unendliche Energie drin, aber auch so im nahen Mittleren Osten, also die Emirate zum Beispiel und Saudi-Arabien, öffnen sich derzeit immens und wollen ihre Fossil World in eine Post-Fossil World entsprechend entwickeln. Nicht nur mit irgendwie spektakulären Wolkenkratzern à la Dubai, sondern auch mit ganz normalen funktionalen Gebäuden. Eine wertschöpfende industrielle Wirtschaft soll dort auch aufgebaut werden. Also auch da gibt es überall Möglichkeiten für uns, aber alles immer mit Bedacht, mit so ein bisschen Demut auch, was kann man schaffen? Am Ende sind es ja Menschen auch, die es schaffen können. Es ist gar nicht mal unbedingt das Kapital beim Bauern so, weil da nicht so unendlich viel Kapital entsprechend notwendig ist. Aber die Menschen, die in der Lage sind, so eine interkulturelle Firmenaufbausituation mit zu begleiten, die gibt es nicht wie Sand am Meer, die muss man auch gemeinschaftlich auch entwickeln und suchen. Und das ist eben auch ein Transitionsprozess, dieses Internationalisieren. Der ist auf der einen Seite ungemein anstrengend, weil er uns immer wieder vor neue kulturelle auch Herausforderungen stellt, aber auch sehr gewinnbringend. Also, und das meine ich jetzt gar nicht monetär, sondern auch persönlich, kulturell. Man wächst einfach daran und hat auch viel Spaß mit Menschen aus anderen Kulturkreisen. Also auch das ist eine Komponente, wo man so ein Müh zur Völkerverständigung beitragen kann, wenn man Menschen zusammenführt, die vielleicht sonst nicht miteinander gearbeitet hätten. Aber da gibt es viele Möglichkeiten.
Wenn man jetzt Tradition als Familienunternehmen und klar definierte Werte postuliert, vor sich herträgt, idealerweise sich auch dran hält, gibt es dann manchmal ein Spannungsverhältnis mit dem blanken Umstand, dass man ja auch Performance von seinen Menschen, hast du es gerade genannt, also von den Mitarbeitenden, verlangen muss? Ist das manchmal ein Widerspruch zu sagen, ja, wir haben hier Werte und sind auch familiär unterwegs, aber am Ende müsst ihr doch liefern?
Ja, aber das schließt sich ja nicht aus. Also ein stabiles Wertegerüst, was sich bei uns aus ja, Leistungsbereitschaft, Vertrauen, Verantwortung, Menschlichkeit, Pioniergeist so ein bisschen, das sind so Begriffswelten, in denen wir uns da bewegen. Da versuchen wir natürlich Menschlichkeit und Leistungsbereitschaft entsprechend übereinzubringen. Es das heißt ja nicht, ich meine Werte heißen, ich fordere keine Leistung, jeder kann machen, was er will und irgendwann passiert vielleicht irgendwas oder auch nicht. Ja, also das ist schon ein klares Bekenntnis, dass wir als Unternehmen auch eine Verantwortung tragen, uns weiterzuentwickeln. Die Hintergründe habe ich eben schon genannt. Das ist nicht nur, dass sich Mitarbeiter damit weiterentwickeln können, sondern dass wir ja auch einen gesellschaftlichen Beitrag liefern können. Und da ist auch so ein gewisses Grundmaß, der Amerikaner nennt das High Level of Aspiration, dieses besser sein wollen. Das ist überhaupt nichts Böses. Es wird manchmal medial aus gewissen Richtungen so in so eine Art von ja, höher, schneller, weiter, Kapitalismus, böse irgendwie Ecke reingedrückt. Das sehen wir eigentlich gar nicht so. Wir müssen Voraussetzungen schaffen, wo die Leute Bock haben zu arbeiten, weil es keine fiese Schleiferarbeit ist, sondern weil man sich mit netten Kollegen um die Entwicklung der Zukunft des Unternehmens und seiner eigenen Zukunft entsprechend austauscht und Sachen leisten kann, schaffen kann. Und das kann Spaß machen, so. Es ist total verrückt, aber Leistung kann Spaß machen und Arbeit kann Spaß machen. Und wir als Unternehmen müssen idealerweise die Rahmenbedingungen dafür schaffen. Ich glaube auch, dass mit Corona und dem ganzen Remote-Thema so eine Zeit aufgekommen ist, wo wir nochmal dieses Arbeitsverhältnis neu verhandeln müssen. Wie häufig ist man im Büro? Wie häufig ist man in Urlaub? Und wenn wir es schaffen, dass wir so Arbeit und Leben sinnvoll, ohne jetzt die Menschen kaputt zu machen, ineinander überblenden zu lassen, dass man eben auch mal, wenn man in Urlaub ist, irgendwo sich seine Zeitfenster schafft, wo man sagt, da schaffe ich jetzt noch was, um einfach Projekte am Laufen zu halten. Dass das eben nicht eine Last ist, sondern dass das quasi so eine Art von spielerischer Koexistenz ist, sodass man eben nicht diesen Work- und Life-Antagonismus hat, sondern dass man das eben zu so einer gesunden Melange macht, wo sich's einfach natürlich anfühlt, dass das Arbeiten mit den Kollegen zum Leben mit dazugehört und eben auch als lebenswert empfunden wird.
Ich weiß genau, was du meinst. Mir macht das auch viel Freude. Das umgekehrt heißt vielleicht auch, man braucht nicht die super nervigen Mails, die in den Urlaub reingeschrieben werden, sondern es kommt ja immer auf beide Seiten an, dass man gut miteinander umgeht. Aber dann kann man diese Melange, wie du so schön sagst, echt, glaube ich, gut hinkriegen. Das ist meine eigene Erfahrung auch. Finde ich einen super, super wichtigen Punkt. Jetzt ist aber trotzdem die Frage, siehst du denn solche Ansätze in der Breite noch vermittelbar? Also ist Leadership in Deutschland, wie man es sich eigentlich vorstellt, noch zeitgemäß oder sind wir doch alle 4 Tage Woche? Und was sagte Precht neulich? Der war ja bei uns im Podcast auch eher eine Erfolgsgesellschaft, die mit 2 Instagram-Fotos schnell nach oben in die Bekanntheit kommen will, anstatt eine Leistungsgesellschaft, die sich dann doch über, naja, Leistung eben nach oben arbeitet. Sind wir das noch?
Ja, ich glaube, so ein kollektives Wir gibt es da gar nicht. Also ich habe da so ein paar grundlegende Meinungen. Also dieses Thema 3 Tage Woche, 4 Tage, was auch immer gerade verhandelt wird, das ist häufig, glaube ich, auch eher so eine mediale Erscheinung, weil man irgendwie über sowas auch gut schreiben kann. Und weil es ja in sich selber auch total absurd ist. Wir sagen, wir haben in Europa ein Problem im Kontext von Wachstum im Vergleich zu anderen geopolitischen Machtblöcken. Und dann sagen wir, nee, also wir machen das, indem wir schlau arbeiten. Das ist so diese tiefe westliche Borniertheit zu sagen, wir sind jetzt hier so die Schlauen und die anderen, also we work smart, they work hart. Das ist, finde ich, diese arrogante Einstellung, die passt gar nicht in diese Zeit, weil es gibt doch durchaus bestausgebildete Leute auf der gesamten Welt, die, man glaube es kaum, hart arbeiten und auch smart sind. Und die versuchen, sich einen Wettbewerbsvorteil zu schaffen. Das kann man nun mögen oder nicht. Also ich meine, auch Schwerkraft kann man mögen oder nicht, aber sie ist nun mal da. Und hier zu sagen, wenn ich schlau arbeite und idealerweise schlau und glücklich arbeite und auch dann einigermaßen viel, dann so Input, Output, dann werde ich damit mehr erreichen. Und mit mehr erreichen heißt, ich kann Steuern zahlen, ich kann Sozialsysteme bezahlen, ich kann Innovationen in Nachhaltigkeit bezahlen, die ja keinen direkten Return on Investment zunächst mal haben. Das braucht Kapital, das braucht Glauben, das braucht Unternehmergeist. Und deswegen sehe ich einfach so dieses Bekenntnis zu Spaß und Leistung in dieser Kombination mit entsprechendem Einsatz auch für ganz wichtig für unsere kollektive Daseinsberechtigung oder die unserer Enkel, weil wir ansonsten auch mit unserem gesamten moralischen Verortungsbild, will ich es mal nennen, wo wir sagen, wir wollen liberale Marktwirtschaft mit sozial-ökologischem Gewissen haben. Das kann man, glaube ich, insgesamt für Europa sagen, dass das so ein Grundrauschen ist, wo die meisten schon sagen, dass das passt in der Welt. Aber diesen Anspruch können wir auch nur in der Welt, kombiniert mit einer Demokratie, was ja auch heutzutage nicht mehr selbstverständlich ist, können wir auch nur verkämpfen in dieser Welt im positiven Sinne durchsetzen, wenn wir Erfolg haben. Und ich sehe das aber nicht, dass wir irgendwie auch jetzt so dieses immenses, dieses Gen Z-Problem sehe ich gar nicht so. Also klar, es gibt da draußen ein paar verstrahlte Menschen, die einfach so relativ unerfahren in den Arbeitsmarkt mit etwas verqueren Forderungen reinkommen. Aber das ist ja auch so ein bisschen Angebot- und Nachfragethema. Wenn ich natürlich überall suggeriert bekomme, ey, ihr seid die Generation, von euch gibt es nicht mehr so viele, ihr seid viel weniger als die Boomer und deswegen könnt ihr euch eigentlich aussuchen, was ihr fordert, dann sagst du, ja, mehr Urlaub ist doch, wenn ich das darf, dann sage ich das einfach mal so. Und dann ist es wiederum unsere Aufgabe als Unternehmen zu sagen, hey, pass mal auf, du kannst dich hier einbringen, du kannst sogar verrückte 5 Tage die Woche arbeiten und es macht Spaß und du bist erfolgreich damit. Und du reibst dich damit nicht auf. Und das ist nicht ganz schrecklich so. Und da steigen auch alle unsere jungen Kolleginnen und Kollegen drauf ein. Ich habe da überhaupt kein wahrgenommenes Gen Z-Problem in der Realität. Ich glaube, das wird auch viel journalistisch hochgehypt, weil man eben dieses Generationsthema eigentlich auch immer so schön beschreiben kann. Übrigens, seit Platon wissen wir, dass die Jugend natürlich dann immer verlottert ist und nicht den Werten, die so wichtig waren für die Gesellschaft, mehr folgt. Also das ist ja eigentlich eher so ein Treppenwitz der Menschheitsgeschichte, dass man so ab einem gewissen Alter mit dem Fingerzeig auf die Jugend sagt, damals war alles besser. Diese bessere Zeit damals, die gab es übrigens gar nicht. Also auch damals fühlte sie sich nicht besser an dann.
Hendrik, vielen, vielen Dank für die klaren, offenen Worte. Viele, ganz, ganz viele kluge Worte auch. Ich wünsche euch noch alles Gute im Geschäft. Tragt sozusagen auch exportiert Deutschland diese Mentalität, diese auch digitalen Fähigkeiten, die ihr ja ohnehin habt, kombiniert mit der Hardware und diesem Familiensinn. Bitte gern weiter ins Ausland, wächst weiter. Dankeschön.
Vielen Dank, Thorsten. Hat Spaß gemacht. Danke sehr.
Das war Markt und Mittelstand, der Podcast. Wir hören uns nächsten Freitag wieder auf markt- und -mittelstand.de.